Ja, nach dem letzten Vortrag mit den abgeschnittenen Köpfen der Maus ist das Heimatmachen vielleicht auch ein bisschen bedrohlich, also die Machbarkeit eines Kontexts. Ich will kurz erklären, wie ich darauf eigentlich gekommen bin. Das ist ein Zitat von einer unserer Interviewpartnerinnen, einem Mädchen aus München, das eine flämische Mutter, einen sizilianischen Vater hatte, in Flandern geboren ist, in einem Heim in Italien aufgewachsen ist, mit 10 nach München kam. Und als wir die mit 18 das erste Mal interviewt haben, war sie eigentlich am Beginn einer Drehtür-Psychiatrie-Karriere. Also die hat, nachdem sie ja einigermaßen angekommen war, sich einfach auffällig verhalten und massive Probleme gehabt. Und damals hat kein Mensch geglaubt, dass dieses Mädchen mit dieser Biografie mal wieder festen Boden unter die Füße oder eine halbwegs Kontinuität der Lebensführung hinbekommen wird. Und wir haben eine Längsschnittuntersuchung gemacht, also entwicklungspsychologisch die Leute mit 18, mit 21, mit 23 wieder befragt, hat im Laufe dieser Zeit auf eine schwierige Weise etwas formuliert, was sich in diesem Satz dann gipfelte: Heimat ist etwas, was ich mache, wo ich bin, ist meine Heimat. Zwischendurch hat sie auch solche Dinge gesagt wie: ich habe mir eine Familie gestrickt, die ich biografisch nicht hatte. Also diese Frage sagt, kann man Dinge herstellen, die man nicht angeboren, ererbt hat? Und Wilhelm Flusser, der hier schon vorkam, ist ein Vertreter der Idee, der sagt, eigentlich sind es die geschaffenen Beziehungen, die uns verankern in der Gegenwart. Ja, Herr Thieser hat schon gesagt, ich bin aus Cottbus. Das heißt, ich bin ein Kind der DDR. Für mich war eigentlich der Auslöser, mich mit Heimat zu beschäftigen, dass ich merkte, ich sehne mich nicht nach etwas zurück. Mir fehlt etwas, mit dem ich mich gar nicht identifiziert habe, als es noch da war. Also die DDR wurde mir nicht umso lieber, aber ich fand immer mehr positive Seiten dran, je länger es die nicht mehr gab. Und das ist ja so ein Phänomen, nostalgisch-ostalgisch, was auch mit zunehmendem Alter viele Menschen entwicklungspsychologisch ereilt. Und ich bin als Psychologin demgegenüber sehr misstrauisch. Ich sage, was ist das eigentlich? Also was bindet mich da? Wonach sehne ich mich? Und ich habe versucht, das genauer zu untersuchen. Mein Doktorvater in München, Heiner Kolb, war davon nicht begeistert. Der hat gesagt, das ist ein wissenschaftlich problematischer Begriff, weil der immer ausfranst, das haben wir hier schon gemerkt. Daran hatte er recht, das habe ich in der Promotion auch nicht gelöst. Es ist ein politisch nicht unproblematischer Begriff. Auch darüber, denke ich, braucht man nicht diskutieren. Ich werde zeigen, was ich damit gemacht habe, und es wird anders als bei Karin Josten, also eine stärker, vielleicht empirische Perspektive sein. Also ich werde über das sprechen, was Menschen als Heimat bezeichnen. Was ist das? Wenn wir zurückgehen an die Frage, worüber wird sich da eigentlich gestritten? Also der Streit der 90er Jahre war eigentlich der, ob Heimat noch ein Ort ist, ob es viele Orte sind. Also es fiel ja schon mal der Begriff der Heimaten. Das hat der Duden zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht zugelassen. Heute, mein digitales Rechtschreibprogramm korrigiert das nicht mehr. Also heute ist Heimaten in der deutschen Sprache erlaubt. Ist es kein Ort nirgends, eine Utopie, ein nicht konkreter Ort, also der Ort zum Beispiel der Religion, der hat die Heimat bei Gott. Ist es vielleicht auch gar nicht mehr an das Lokale gebunden, die 165 Freunde bei Facebook, sondern sind es ausschließlich Menschen, die mich verstehen und die können auf der Welt verteilt sein? Ist es, das haben wir hier schon diskutiert, ist es eher individuelle Biografie, dafür gab es Sprecher, oder ein kollektiver Zusammenhang? Ist es politisch oder persönlich? Wir wissen natürlich seit Ende der 60er Jahre, dass das Private politisch ist. Aber wenn es politisch ist, gehört die Heimat dem Staat oder dem Bürger? Also ich denke, das ist gestern Abend in der Diskussion auch aufgekocht. Ich habe immer gesagt, ich halte nichts von Heimatministerium. Ich glaube auch nicht, dass die zur Heimatlichkeit der Welt beitragen. Politik kann maximal, das kann sie aber durchaus, Rahmenbedingungen schaffen, die es Menschen erleichtern, sich zu beheimaten oder das eben zu verfehlen. Ist sie, und das ist, ich arbeite an der Hochschule in Zwickau, dort tägliches Thema, exklusiv oder inklusiv? Zwickau ist nicht nur mein Arbeitsort, sondern war zumindest zeitweise die Heimat von Beate, einer anderen Beate, Zschäpe und zwei Uwes, die ihre Heimat meinten, verteidigen zu müssen, indem sie andere Menschen töten. Und die in Zwickau unauffällige Nachbarn waren. Also so sieht das mit den Heimaten manchmal aus. Zwickau ist auch nicht allzu weit weg von Chemnitz, wo Menschen ihr Heimatverständnis, in dem sie sich offensichtlich bedroht erleben, glauben zu verteidigen, indem sie andere Menschen verfolgen. Und das muss man sagen, das beunruhigt mich, das besorgt mich, das treffe ich im Ansatz auch bei Studierenden von mir an und muss mich damit auseinandersetzen, wie ich mit denen spreche. Aber gehen wir in die Literatur, die ist immer entspannt. Das Erste, was psychologisch, denke ich, relevant ist an Heimat, es ist ein Kontrastbegriff. Also Freusten hat eher gesagt, sozusagen, die hat es in der Ambivalenz aufgespannt. Also ich denke, das Zentrum dieses Begriffes ist Ambivalenz. Erst die Fremde lehrt uns, was wir an der Heimat besitzen. Wenn wir weggehen, merken wir, was uns fehlt. Das Interessante an der DDR-Erfahrung ist, wir sind, naja, manche sind, viele sind auch weggegangen, aber man konnte seine Heimat verlieren, ohne wegzugehen. Die verschwand einfach. Also der Raum, auf den hin man sozialisiert wurde, war nicht mehr da. Die Regeln waren andere. Das Spielverständnis. Jean Améry, jemand, der in Tracht aufgewachsen ist, dem irgendwann in 30er Jahren seine Schulfreunde sagten, er sei Jude, was ihn überhaupt nicht weiter interessiert hat, wie er es in seinen Essays beschreibt, hat gesagt, man muss Heimat haben, um sie nicht nötig zu haben. Und was er in seinem Essay, wie viel Heimat braucht der Mensch, sehr deutlich macht, ist, Heimat kommt uns dann abhanden, wenn die anderen uns Heimat absprechen, wenn die uns für nicht zugehörig erklären, wenn die uns in unserer Identität als Einheimische nicht anerkennen. Also das, was wir gestern Abend auch im Vortrag gehört haben, was eine Erfahrung von Menschen mit identifizierbarem Migrationshintergrund ist, sind sie Syrer oder Deutsch? Woher kommen sie? Ja, das Bild musste sein, wenn wir uns hier am Alpenrand treffen. Das geht auch in diese Bezüge, die Herr Greiner aufgemacht hat, sozusagen Heimat als ein kitschiger Film oder ein Groschenroman, der natürlich tatsächlich in den 50er, 60er Jahren eine bestimmte Funktion hatte. Mich interessiert außerhalb der Funktion auch, warum sind die Bilder von Heimat, die wir haben, eigentlich immer diese idealisierten ländlichen Bereiche, also auch die, die Sie gezeigt haben, sind eigentlich immer, ja, also wenn die Schornsteine die Schlote rauchen, dann von Weitem. Sagt also, Heimat in Deutschland ist immer noch ein romantisches Bild. Das kleine Haus am Wald oder im tiefsten Wiesengrunde, was ja mit der Realerfahrung der meisten oder vieler in Deutschland lebender Menschen gar nicht mehr so viel zu tun hat. Ich finde diese Bilder aber auch interessant, weil ich glaube, dass sie die psychologische Qualität des Heimatbegriffes auch deutlich machen. Heimat ist nämlich eher ein Bild als ein Begriff. Also etwas Ganzheitliches, was uns auch erlaubt, viel hineinzuprojizieren, was der Begriff, wenn er gut ist, nicht tun sollte. Ja, ich werde vieles überspringen können, weil es schon gesagt wurde, bin ich auch sehr froh drüber. Es tauchte hier auch als Diskussion auf, ist der Mensch eigentlich seiner Natur nach mobil oder sesshaft? Nach allem, was wir wissen, war er über längere Zeiten seiner Stammesgeschichte nomadisch. Sesshaftigkeit war aber mit vielen kulturellen Fortschritten verbunden. Es hat gestern Abend schon jemand gesagt, genetisch gesehen sind wir alle Einwanderer aus Afrika, und zwar die, die nicht ganz so weit gegangen sind wie die, die nach Sibirien gelaufen sind. Das darf man in der heutigen Diskussion niemand entgegenhalten, aber ich glaube schon, dass das sozusagen die Frage sagt, sind wir Vagabunden oder sind wir Nomaden oder sind wir Menschen, die zu sesshaftig, unser verhaltensbiologisches Programm ist Bewegung. Und wenn wir zu lange sitzen, ist das für die Gesundheit nicht so gut. Ina Maria Greverus, eine Frankfurter Kulturanthropologin, hat das konzentriert in den Begriff, der hat gesagt, das Prinzip Territorialität gilt. Und das hat mit der Leiblichkeit, die Sie sozusagen benannt haben, oder ich würde es auch wirklich schlichter sagen, der Tatsache, dass wir in einem Körper leben, zu tun. Weil wir in einem Körper leben, sind wir auf den Raum bezogen. Ich kann natürlich mit heutigen technischen Möglichkeiten auf 3 Kontinenten in 3 Zeiten leben, arbeiten, fliegen, aber auch der Vielflieger stößt an die Grenzen seines Körpers, er kriegt nämlich irgendwann eine Diabetes. Also der Punkt ist sozusagen, das wird interessant im Zusammenhang digitaler Entwicklung und virtueller Entwicklung. Also können wir den Körper überlisten? Und wie gelingt uns das? Also es gibt inzwischen Möglichkeiten virtueller Bewegung, die führen auch dazu, dass Ihr Körper reagiert, als würden Sie sich tatsächlich bewegen. Also Herzschlag, Blutdruck, Atmung verändert sich so, als wäre die Bewegung real, sie ist aber fiktiv. Eine Diskussion, die auch eigentlich eine anthropologische ist, gibt es einen Kampf der Kulturen oder sind wir eigentlich Wesen, die Handel und Austausch brauchen, um zu überleben und uns zu entwickeln? Also diese Gegenüberstellungen haben immer das Problem, dass man natürlich sagen muss, entweder oder Fragen beantwortet man am besten mit sowohl als auch Antworten. Also beides findet statt, privat und politisch, deutsch und syrisch. Handel und Wandel, aber auch Kampf. Begriffsgeschichte von Heimat haben wir auch jetzt schon zweimal gehört. Ich will auch nur noch die 2 Punkte noch mal herausheben, die für mich daran wichtig sind. Für Psychologen ist Heimat eigentlich erst ein Gegenstand, seitdem sie in die Innenwelt gewandert ist. Diese außenweltliche Betrachtung, also die neue Heimat kostete ihn wohl 1000 Gulden, heißt es bei Jeremias Gotthelf, Bekenntnisse eines Schuldenbauers. Also die Heimat ist ein Stück Land, was man besitzt, was man ererbt, was man weitergeben kann. Sagt, es ist ein Thema für Ökonomen, Juristen. Das ist kein Thema für Psychologen. Seitdem es in die Innenwelt, seitdem sie romantisiert wird, seitdem sie internalisiert wird, seitdem wir irgendwo in uns nach Heimat suchen, seitdem kann man das auch psychologisch untersuchen. Und die Besetzung nationalistisch, kommerziell, politisch in verschiedenen Mustern, ist sozusagen etwas, was dann auch psychologisch, sozialpsychologisch zum Beispiel untersucht werden kann. Die Idee, dass Heimat nur ein konservativer Begriff ist, das fiel ja gestern auch schon mal, der würde ich widersprechen. Also seit den 80er Jahren ist das in den grünen Diskurs gewandert und in einen Diskurs, der auch gesagt hat, Heimat in einer offenen Gesellschaft definiert sich nicht nur über die Grenze, sondern über den inneren Zusammenhalt von Gemeinschaften. Es gibt eine sehr schöne historische Arbeit von Celia Applegate, einer amerikanischen Historikerin, die sich so die Pfälzer Heimatbewegung angesehen hat und die, und das denke ich, das hängt unmittelbar mit unserem Thema der politischen Aspekte von Heimat zusammen, gesagt hat, das Interessante an Heimat ist, dass es eigentlich immer eine Gegenbewegung war, gegen eine Erfahrung von Entfremdung, Enteignung. Also es geht um die Möglichkeit von Gemeinschaft angesichts von Erfahrungen von Fragmentierung und Entfremdung. Also das, was, glaube ich, im Beitrag von Herrn Nassei auch sehr deutlich geworden ist. Und es geht niemals um reale soziale Kräfte, sondern es geht um einen Mythos. Heimatmysterium, hat gestern jemand gesagt. Nicht Heimatministerium, sondern Heimatmysterium. Also wozu dient dieser Mythos? Welche Funktion hat er, hat Herr Nassi gesagt? Als Psychologin sage ich, wozu brauchen wir den als Subjekte, als Menschen, als Person? Der Beginn der Debatte für mich in den 80er Jahren waren so Sätze aus der Jugendforschung, wo gesagt wurde, Heimat ist heute ein Echo, dessen raumgebundener Ursprung längst verhallt ist. Sie ist nur noch dort, wo Menschen sich zeigen, dass sie einander angehen. Also Heimat ist nicht mehr ortsgebunden, sondern nur noch sozial. Das lässt sich relativ leicht empirisch entkräften, weil sich Menschen natürlich vor dem Hintergrund von Orten treffen. Es ist auch heute so, dass die Menschen, die viele Kontakte digital im Netz haben, auch die sind, die im Alltag mehr kommunizieren. Die Isolierten, also die isolierten Individuen vom Laptop, die chatten auch im Normalfall nicht. Also die haben sozusagen weder Freunde in der analogen Welt noch in der digitalen. Also das sind zum Beispiel zumindest alle Befunde, die ich kenne in diesem Bereich. Ja, Sloterdijk wurde gestern auch schon mal angesprochen. Der hat eigentlich auch im Artikel der 90er Jahre der Heimat schon den Abschied erklärt. Ne? Darum gehört auch das deutsche Wort Heimat zu einem Zeichenreservoir, dessen Hauptgeltungszeit offenkundig vorbei ist. Leitvokabular des agrarischen Weltalters mitsamt seiner Politik und Metaphysik. Das braucht man nicht mehr. Der Disput, der auch da schon anfing und der sich natürlich, finde ich, der seine Relevanz deutlich erhöht hat, ist, wird Heimat inklusiv oder exklusiv formuliert? Ist Heimat Heterogenität, Multikulturalität, Offenheit? Das war das Idealbild von Herrn Bausinger, dem Tübinger Ethnologen. Oder ist es Rückzugsraum, Abgrenzung gegen eine als feindlich wahrgenommene Außenwelt, Ausgangspunkt von Ausgrenzung? Das hat ein politischer Psychologe gesagt, Belschner. Das war zu der Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, das einzige psychologische Buch über Heimat. Das hat mich damals sehr überrascht. Also ich hatte eigentlich war davon ausgegangen, dass es ein genuin psychologisches Thema. Da geht es ja irgendwie um Emotionen und Gefühle. Und es gab wirklich nur ein Werk, was sich damit befasste. Der heutige Diskurs, der kommt ja sehr stark von dieser Bilderwelt her. Ne? Das Boot rückt näher und das Boot ist so voll. Ein Disput, in dem die Arrival City eine wichtige Rolle spielt. Also es gibt eine Bewegung vom Land in die Stadt, die gibt es weltweit. Es gibt Flüchtlingsbewegungen, die gibt es weltweit. Das, was hier in Europa davon ankommt, ist absolut der Gipfel des Eisbergs. Von unten sehen diese Arrival Cities ungefähr so aus. Max Frisch hat in seinem Heimatfragebogen mal gefragt, gibt es Heimaten, wo Sie Gott danken, dass Sie dort nicht aufgewachsen sind? Und was heißt das für Sie? Also dieses Bild hängt mit dieser Situation unmittelbar zusammen. Also die globalisierte Welt ist vor allem eine ungerechte Welt. Und Teilhabe am Wohlstand ist nicht nur inzwischen auch in Deutschland ein Problem, sondern vor allem natürlich weltweit. Heimaten sind nicht mehr sicher. Das ist Gazastreifen. Gerade wieder sehr aktuell. We will destroy your house in 10 minutes. Leave it now. Das kriegt man auf sein Handy gespielt, wenn die israelische Armee einen Gegenschlag macht. Das ist Kiew, der Maidan. Das war für mich vor einigen Jahren eine prägende Erfahrung, dass sie im Zentrum einer europäischen Großstadt, schön wie Paris, ein Feldlager haben. Und meine ukrainischen Freunde haben gesagt, als das in Tschetschenien waren, haben wir gesagt, die Barbaren. Jetzt ist es bei uns, wenn ihr nicht aufpasst, ist es bei euch in Leipzig. Da habe ich noch so hilflos gelacht. Inzwischen habe ich einiges erlebt, wo ich sage, es ist zumindest nicht ausgeschlossen. Nur in der Heimat kann ich glücklich sein. Zurück zur Psychologie, beziehungsweise erstmal zur Soziologie. Es gibt eine ganze Reihe empirischer Untersuchungen. Einige wurden auch schon zitiert. Was verstehen denn Menschen eigentlich unter Heimat? Und da gibt es ein paar Sachen, die sind eigentlich in allen Untersuchungen gleich. Heimatverbundenheit wächst mit zunehmendem Lebensalter. Sehr eng verbunden mit dem Wohnort sind nur 30% der 25- bis 34-Jährigen. Wenn die Leute Familien gründen, werden sie sesshafter, 49%. Über 70-Jährige sind zu 89% mit ihrer Heimat eng, also mit dem Wohnort eng lokal verbunden. Die Befunde, ob man bereit ist, umzuziehen, sind dann gegensätzlich. Innerhalb der Region geht das noch, aber in ein anderes Bundesland würden also über 60-Jährige nur noch zu 17% umziehen. Jetzt kann man sich fragen, warum? Da wird dann böse gesagt von den Jungen, ja, die können ja auch nicht mehr anders. Unter anderem deswegen, weil sie zum Beispiel schon Immobilien haben, die immobil machen und die auch nicht aufgeben wollen. Man kann aber auch sagen, den jungen Leuten bleibt nicht anders übrig, als mobil zu sein. Also Mobilität ist inzwischen, also ich habe die als ostdeutsche Jugendliche herbeigesehnt, inzwischen empfinde ich die teilweise als Zwang. Ich glaube, Gundermann hat mal gesagt, da sind wieder welche der Mobilitätslüge aufgesessen und haben ihre Heimat verlassen. Wie halten die das nur aus? Spontanassoziationen zur Heimat, also wenn man Menschen offen fragt, sind häufig positive Gefühle, Gefühle der Verbundenheit und Zugehörigkeit, Wohlbefinden und Zufriedenheit, Geborgenheit und Sicherheit. Das haben wir schon gehört. Also es ist eher die Ausnahme, dass jemand zum Beispiel dieses Heimat ist auch Enge. Also das, was für mich eine grundlegende Erfahrung der DDR-Jugend war, ausspricht. In einer Welt, wo die Grenzen durchlässig sind. Spontanassoziationen zur Heimat, was auch sehr schnell kommt, ist, diese Heimat ist stärker oder vor allem gekennzeichnet dadurch, dass die ein sozialer Ort ist. Das Vorhandensein enger sozialer Kontakte bindet uns an den Ort. Die Familie für die meisten Menschen, Freunde und Bekannte. Es gibt Befunde aus der Nachwende innerdeutschen Migration, wo man sagen muss, die Menschen sind ja gar nicht in der Kultur oder in der Sprache migriert. Also die konnten auch im anderen Teil Deutschlands Deutsch sprechen. Bei allen, die umgezogen sind von Ost nach Westen, von West nach Ost, steigen in dieser Untersuchung die Werte für Ängstlichkeit und Depressivität. Und die gehen erst nach einigen Jahren wieder runter, und zwar üblicherweise im Zusammenhang damit, dass die Menschen in Fragebögen ankreuzen, ich habe neue Freunde gefunden. Dass sie sich soziale einbinden, hilft gegen Depression und Angst und verbindet mit neuen Kontexten, führt zu Beheimatung. Etwas, was auch in meiner eigenen Untersuchung dann wiederkam, Menschen haben nicht nur mehrere Heimaten, der derzeitige Wohnort ist für viele Menschen inzwischen wichtiger als der Herkunftsort. Wahrscheinlich auch deswegen, weil man in Tübingen, wie Herr Nassi sagte, nur geboren ist oder nicht lange bleibt. Sie haben heute 10-jährige Kinder, die mit ihren Eltern schon an 3 oder 4 Orten gelebt haben. Welcher davon ist Heimat? Also diese Idee, Heimat als Herkunftsort, setzt auch eine Kontinuität des Aufwachsens an einem Ort voraus. Viele Befragte nennen beide oder mehrere Orte als Heimat. Sehr viele, also mehr als die Hälfte der Befragten, sagt, man kann auch Heimatgefühl für eine Region oder ein Land entwickeln, wo man sich gern aufhält, aber nicht dauerhaft leben und arbeiten möchte. Ich weiß nicht, ob das die kleinen Heimaten von Frau Jossen sind, sagt, aber viele haben so Exilheimaten oder Winter in Teneriffa oder ein Lebensort außerhalb des Hauptlebensortes. Ja, ich stelle Ihnen diese Frage nicht, die hat meine eigene Untersuchung eigentlich eingeleitet. Also das war zuerst, habe ich Menschen Texte produzieren lassen, welche Gedanken, Gefühle, Bilder und Assoziationen verbinden Sie mit Heimat? Und was ich bekommen habe, sind Bilder. Also Menschen schreiben wirklich zusammenhängende Texte zu dem Thema. Das hatte ich nicht erwartet. Und das waren zum Teil auch überraschende Textstrukturen, die da entstanden sind. Ich weiß nicht, was Sie antworten würden. Ich habe jetzt mal ein paar Bilder reingeklemmt. Heimat, das kleine Haus am Wald, natürlich mit der glücklichen Familie. Ist das für Sie eine vorstellbare Heimat? Menschen eignen die sich auch an und können sich offensichtlich auch dort geborgen und wohlfühlen. Manche dieser Häuser funktionieren sozial besser als ein Gründerzeithaus in Leipzig mit Berufsnomaden. Der gefüllte Familientisch, eher untypisch. Hier sind es, glaube ich, 7 von inzwischen 9 Kindern, auf dem natürlich was steht. Das ist auch nicht überall auf der Welt so. Brauchtum, wurde gestern gesagt, wäre nicht mehr bestimmt. Das ist ein urbanes Kriterium. Im ländlichen Raum ist Brauchtum, Zugehörigkeit zu Vereinen. Folklore hat immer noch eine Bindungskraft und die hat inzwischen häufig auch in Städten ironische Anteile. Also man kann auch inzwischen ein Schwänzchen tragen und Blasmusik spielen. Also das sind die Verhaltensmuster, die Lebensmuster werden hybrid, haben wir gestern gehört, werden vielfältiger. Ich habe eine qualitative Inhaltsanalyse mit diesen Texten gemacht, später auch mit Interviews, die ich mit jungen Erwachsenen aus dieser Identitätsstudie, wo es auch um Zukunft von Arbeit oder die Auswirkungen von kontinuierlichen und diskontinuierlichen Erwerbsbiografien auf Identitätsentwicklung ging, genommen. Ich werde die nicht alle darstellen können aus Gründen der Zeit, aber ich werde die aus meiner Sicht vier wichtigsten bringen. Nämlich das erste und zentralste, was wirklich in jedem Text auftaucht und auch in jedem Interview, ist Heimat als Erlebnis und Gefühlszustand. Also dieses prinzipiell positive Besetzung, wo ich mich als Psychologin, die gewöhnt ist, Emotionen auch ein Stück weit zu analysieren und denen auch teilweise skeptisch gegenüberzutreten, weil es gibt auch falsche Gefühle und es gibt auch manipulierte Gefühle. Aber die Grunderfahrung vom Heimatgefühl ist, es gibt eine Übereinstimmung zwischen mir und der Umgebung. Also ich passe in dieses Land, in diesen Ort, in diese soziale Gruppe. Und wenn ich das nicht habe, also der Satz, Deutschland ist nicht mehr meine Heimat, formuliert eine Dissonanz, kein Resonanzverhältnis. Ne? Formuliert, da gibt es eine Reibung oder das stimmt nicht mehr zusammen. Die Erfahrung von Vertrautheit haben wir gestern auch schon drüber viel diskutiert. Also Psychologen denken ja, dass das mit früher Bindung zu tun hat, also dass man die Fähigkeit zu Vertrautheit, auch zu Vertrauen in dieser ersten Beziehung mit der Mutter lernt. Also diese gelingende Erfahrung von Resonanz, Geborgenheiten, Psychoanalyse würde sagen, man überträgt die dann auf weitere Umgebungen und weitere Beziehungen. Das muss man sich aber auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn Heimat nur das ist, was wir kennen, dann ist die Heimat von Kaspar Hauser ein dunkles Loch. Und die Heimat von Stefan Jerzy Zweig, also diesem Buchenwaldkind, Männer in gestreiften Anzügen, die es schnell verstecken, wenn da die Männer mit den schwarzen Anzügen kommen. Und dann hieße das für ein Kind zum Beispiel, was frühe Bindung nicht erfahren hat oder in einer nicht positiven Weise erfahren hat, dann ist eigentlich die Fremde das Zuhause oder ziemlich entfernte Beziehungen.